Hey du, hallihallo und Hallöchen zur Ausgabe Nummer 36 von Behind the Story. Vielleicht kennst du das Format schon, dann freue ich mich, dass du wieder da bist. Und wenn du es noch nicht kennst, dann für dich kurz der Hinweis: In diesem Format rede ich mit faszinierenden Menschen über ihren Lebenslauf, über ihre ganz private Heldenreise. Ziel ist es, dass du so ein bisschen Inspiration bekommst, vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Entscheidung nochmal zu überdenken oder einfach inspiriert wirst, wie Menschen Entscheidungen getroffen haben. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du zum ersten Mal dabei bist oder wenn du Stammhörer bist, dann lass mir doch gerne ein Like oder ein Abo da, dann freue ich mich wahnsinnig. Ja, mein heutiger Gast ist in vielerlei Hinsicht für mich speziell, das erkläre ich später noch. Zum einen führte eine sehr spezielle Geschichte dazu, dass wir heute hier zusammen im Studio sitzen. Zum anderen ist, und ich sag's jetzt schon mal, die liebe Lisa Augustin mit die jüngste, glaube ich, die ich bisher im Podcast hier hatte, in diesem Format. Und das finde ich super, weil ich finde es total wichtig, Heldenreisen auch aus allen Perspektiven, aus allen Generationsperspektiven zu erzählen. Ja, deswegen wird das heute ganz, ganz spannend, denn sie hat auch eine tolle Vita, die kenne ich schon, wir folgen uns gegenseitig schon länger. Und ja, sie ist vielen in der SEO-Szene noch bekannt unter ihrem Mädchennamen Rudolf, glaube ich, Lisa Rudolf. Also so, ich weiß, ich folge dir auch schon so lange, da hießt du noch so. Dann hat sie geheiratet und hat entsprechend den Namen gewechselt. Sie hat die Agentur Einfach mal SEO gegründet und unterstützt damit selbstständige Blogger, Bloggerinnen, kleine und auch mittelständische Unternehmen, sichtbarer zu werden. Hauptsächlich über Google, aber ich glaube mittlerweile auch in anderen Bereichen. Da können wir später nochmal drüber reden. Privat triffst du Lisa sehr, sehr häufig auf dem Rad. Und da habe ich schon diversen Bilder gesehen. Also auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike. Ich weiß, sie war in der letzten Woche im Süden und hat sich für die kommende Saison vorbereitet. Also sie macht es schon sehr, sehr akribisch. Und ich glaube, so macht sie auch Unternehmen, so leitet sie ihr Unternehmen und so macht sie, glaube ich, auch SEO. Ja, und bevor ich sie jetzt reinhole, möchte ich euch kurz erzählen, was das Spezielle ist, warum wir heute hier sitzen. Lisa hatte schon immer ab und an mal einen Kommentar gemacht oder ein Like, das habe ich schon mitbekommen, aber kurz vor Weihnachten bekam ich dann Weihnachtspost, das ist ja häufig so, aber das war eine ganz besondere, denn das war ein sehr, sehr schöner handgeschriebener Brief von Lisa, in dem sie sich bei mir bedankt hat für die Podcasts, die sie gehört hat und für die Posts von mir und für die Inspirationen, die sie sich daraus zieht. Und das ist natürlich für mich sozusagen das schönste Lob, was es gibt. Und das war einfach toll. Das war kein Copy and Paste, das war noch keine Standardfloskeln, sondern da habe ich gemerkt, das ist tatsächlich ganz, ganz persönlich und ganz toll gewesen. Habe ich mich richtig, richtig drüber gefreut. Das war eine tolle Wertschätzung. Nicht deswegen alleine, aber auch, weil ich sowieso das Konzept hatte, in diesem Jahr ein bisschen mehr die jüngere Perspektive auf Heldenreisen zu beleuchten, dachte ich, okay, Lisa ist meine Frau im übertragenen Sinne für den Podcast. Ja, und genau das war im Prinzip sozusagen der Start. Dann habe ich sie angefragt und Lisa hat zugesagt und ja, da hatten wir ein, zwei Termine und jetzt ist sie aus dem Urlaub wieder da und jetzt sitzen wir im Studio. Und jetzt wird es endlich Zeit, dass ich sage, herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Hallo, liebe Wolfgang, und danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du auch mal so ein bisschen schwäbischen Content haben möchtest.
Genau, ich habe schon in der Anmoderation und im Vorgespräch gehört, dass dein Dialekt da doch durchschlägt. Also es lässt sich die regionale Zugehörigkeit schwer verbergen. Aber warum auch? Ne? Also ich finde, das sollte jeder so machen, wie er möchte.
Das hat ja auch ein bisschen was mit Branding zu tun. Mhm. Ich mache das mittlerweile hardcore in jeder E-Mail. Herzliche Grüße aus dem Schwabenländle oder schöne Grüße aus dem Schwabenländle. Weil ich kann es nicht verstecken und dann stehe ich auch dazu.
Ja, ich merke genau, ich höre jetzt schon, wie die Wattebällchen durch Markus Studio fliegen, wenn er das schneidet oder zum ersten Mal hört. Weil er ist ja auch Berliner und er berlinert ja auch. Und er hat sich die Entscheidung damals sehr schwer gemacht, hat sich dann dafür entschieden, authentisch zu bleiben, wie wir heute sagen. Und finde ich absolut korrekt. Ja, meine liebe Lisa, nochmal vielen lieben Dank für den tollen Brief, den du mir geschrieben hast, weil das war wirklich, also in all der Weihnachtspost, und ich möchte die anderen gar nicht abwerten, natürlich, wir schicken auch ganz viele an Kunden und so, war das aber sehr, sehr persönlich und sehr schön und da habe ich mich wirklich richtig drüber gefreut. Also nochmal danke.
Gerne. Du bist übrigens der Einzige, der jetzt nicht direkt auf die Schokolade anspielt, die dabei war.
Okay.
Das war immer das erste Feedback, das ich bekommen habe. Die Schokolade, die hat nur ein Wochenende gehalten oder so.
Weißt du, warum das so ist? Jetzt bin ich ein bisschen unbescheiden, aber tatsächlich gebe ich alle Süßigkeiten, die ich bekomme vor Weihnachten, aus Gründen, ja, weil man hat ja, man bekommt ja auch genug, aber gebe ich tatsächlich ins Team. Ich weiß
Sehr
aber,
gut.
dass das Feedback auf die Marke, jetzt weiß ich sie aber nicht mehr, aber ich weiß, ich habe das runtergegeben ins Team und ich meine, die Jessica Wetzlaff, Grüße gehen raus, oder jemand anders aus unserem Team hat sofort gesagt, boah, das ist mega Schokolade, das ist die und die Marke. Ja, und ich habe es vergessen, darfst du gerne mal Werbung für machen, aber ja, ich habe es weiter.
Toni
Ah ja, okay, genau.
Schokoloni.
Das ist auch so nachhaltig und so, ne? Stand auch alles auf der
Genau.
Packung. Ja.
Genau. Auch meine Lieblingsschokolade, weil ich möchte an die Leute, die mir wichtig sind, auch das verschenken, was ich selber gerne esse. Also nicht nur eine Billo-Schokolade, sondern das, was ich selber essen würde.
Ja, toll. Also wie gesagt, ich habe es weitergegeben, aber das Lob ist durchaus sozusagen von anderer Stelle gekommen. Ja.
Sehr gut.
Gut, liebe Lisa, du kennst den Podcast. Ich weiß, du bist Stammhörerin oder hast schon einige Folgen gehört. Deswegen weißt du, wir starten immer so ein bisschen deine persönliche Heldenreise in der Kindheit. Deswegen würde ich gerne mal wissen, nimm uns mal so ein Stück weit mit. Wo ist die kleine Lisa aufgewachsen? Hattest du Geschwister? Was haben deine Eltern gemacht? Wie war so deine Kindheit?
Aufgewachsen bin ich in einem kleinen idyllischen Dörfchen im Schwabenländle. Wir brauchen fast eine Stunde bis zur nächsten Autobahn, also sehr ab vom Schuss. Und wir haben gerade mal 1000 Einwohner. Also jeder kennt hier jeden. Und ich bin tatsächlich auch ein Haus weiter von dem Haus, wo ich jetzt wohne, aufgewachsen. Also ich bin nicht weit gekommen in meinem Leben. Ja, mein Vater.
Geografisch, meine Liebe, geografisch, ja.
Geografisch, ja. Meine Eltern, die sind schon seit 2000 selbstständig. Also ich bin Baujahr 94 und ich bin damit aufgewachsen, dass mein Papa, der Schmaurer, ein Baugeschäft hat. Und dann wurde ich mit 12 vor die Wahl gestellt. Lisa, entweder du machst am Samstag den Haushalt und kochst oder du gehst mit auf die Baustelle und lernst Bagger fahren. Und ich habe mich dann letztendlich für den Haushalt entschieden und war so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie. Um das jetzt nicht böse zu sagen, also es war auch wichtig, dass ich das mache. Aber ich habe zwei Brüder, die arbeiten auch beide auf dem Bau und meine Mutter fährt Bagger, mein Papa ist voll dabei und ich bin dann halt die mit dem Computer.
Hat man irgendjemand von euch jemals bei Wetten, dass gesehen?
Nee.
Weil Baggerwetten waren ja immer sozusagen und werden ja jetzt wieder, wenn die Kaulitz-Brüder on board sind, vielleicht auch wieder kommen. Also mein
Aber
Papa
das habe ich früher
inspirieren.
immer angeschaut. Also das passt auch
Ja.
zu meiner Kindheit. Ich habe immer Wetten, dass damals angeschaut mit
Samstags.
der Family. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass Sonntag immer der Familientag war. Da ist man nicht irgendwie zu Freunden gegangen, sondern hat irgendwelche Spiele gespielt, schwäbische Kartenspiele oder so. Und ja,
Schwäbische
so bin ich.
Kartenspiele.
Ja, Binnockel heißt das. Da gehe ich auch heute noch einmal im Jahr auf ein Turnier mit alten Rentnern und spiele da schwäbische Kartenspiele.
Wie heißt das Spiel?
Binocle.
Binnockel, das habe ich noch nie gehört. Gut, es ist ja auch nicht. Ich bin ja wohne ja nicht in Schwaben, sondern in Hessen. Aber ich, also wir spielen auch wahnsinnig gern. Ich spiele auch mit meinen erwachsenen Kindern heute noch. Also wir spielen tatsächlich so Rummy und solche Sachen, ne? Oder auch mal Uno sehr gerne, auch im Urlaub. Aber Binnockel und vor allen Dingen gibt es, ich wüsste gar nicht, ob es ein hessisches Kartenspiel gibt. Aber egal, man sieht, die
Ja.
Schwaben, die sind da
Da
schon.
gibt's immer was. Und
Ja.
ja, so bin ich aufgewachsen. Relativ gut behütet auf dem ländlichen Raum. Und ja, dann war ich auf einer Mädchenrealschule. Und da ist so ein bisschen, glaube ich, schon der Rebell in mir durchgekommen, weil die ganze Zeit mit irgendwelchen Mädchen auf dem Haufen, dann war ich diejenige, die sich halt schon ein bisschen mit Computer auseinandergesetzt hat. Ich habe mit 12 meinen allerersten Computer bekommen. Und den hat meine Mutter von irgendeiner Baustelle mitgebracht, weil der Bauherr den gerade übrig hatte und hat den mir ins Zimmer gestellt. Ich bin frisch in den Keller gezogen, hatte da kein Internet, aber ich hatte dann einen Computer, wo ganz viel Musik drauf war. Also Musik spielt für mich auch eine sehr, sehr große Rolle im Leben. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche CDs reinzuschieben und zu hoffen, dass ich dann Internet bekomme. Ich wusste ja nicht, was ich tue mit 12. Hab dann andere Treiber installiert, hab noch ein zweites CD-Laufwerk eingebaut und so, weil mir langweilig war. Aber Internet hatte ich dann halt immer noch nicht. Und dann musste ich mich halt mit dem Computer irgendwie beschäftigen.
Cool. Also du bist sozusagen zufällig mit der Technik in Berührung gekommen. Gleich eine Frage vorweg, du weißt das ja und ihr draußen, ihr Lieben da draußen, die zum ersten Mal dabei sind, ich frage gerne auch mal quer durch die Vita, wenn mir was einfällt und das mache ich jetzt mal an der Stelle. Wie oft kommt Papa und sagt, du Lisa, ich bin da jetzt hier bei Google nicht sichtbar oder wir müssen mal eine Anzeige schalten im örtlichen Telefonbuch oder da kümmerst du dich jetzt mal drum?
Das ist eine lange Geschichte. Also meine Eltern haben tatsächlich erst seit 1,5 Jahren oder so eine Website. Okay. Also ich habe während dem technischen Gymnasium habe ich tatsächlich schon eine Website für die gemacht. Das war auch meine erste Website, die ich damals fertiggestellt hatte. Und dann haben wir sie irgendwann abgeschalten, weil weiß nicht mehr, was da war, irgendein PHP-Problem. Und ich habe sie dann abgeschalten und meine Mutter hat eh immer geschimpft, wir brauchen gar keine Website. So, die sind irgendwo hier auf dem Dorf unterwegs, dann sieht man sie und dann wird man schon gefragt. Also die sind immer irgendwie ausbucht. Als Bauunternehmen, kleines, regionales, funktioniert einfach. Die haben auch keine Werbung, braucht nichts.
Empfehlungsmarketing. Die waren schon immer sichtbar.
Die hatten auch nie irgendwie auf ihren Autos eine Folierung, Beklebung, irgendwas. Das Einzige, was war, ist, dass mein Papa auf den Schaufeln immer seine Initialien reingeritzt haben, dass die nicht weglaufen. Aber da war alles total Anti-Marketing und ich bin dann jetzt diejenige, wo mein Bruder das Geschäft übernimmt, wo dann auch mal den Instagram-Kanal gemacht hat, wo jetzt wirklich eine ordentliche Website gemacht hat. Wir haben ordentliche Fotos gemacht, weil ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen, dass die da nichts haben.
Genau, das wäre ja irgendwie komisch und ich sag mal so, die Frage wäre ja etwas später gekommen, aber als du dann gesagt hast, deinen Eltern oder erzählt hast deinen Eltern, dass du ins Marketing gehst, da haben die ja wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oder?
Ja, der Papa, der wollte immer, dass ich Reiseleiterin wurde.
Okay.
Und meine Mutter wollte auch, dass ich was Gescheites mache. Ich wollte dann ursprünglich Veranstaltungstechnikerin werden, habe da dann auch ein Praktikum gemacht, weil ich fand das so cool. Ich war in meiner Punkrock-Zeit und habe gern Musik gehört. Ich habe auch ein bisschen Gitarre gespielt und dann dachte ich, nichts Cooleres, als die ganze Zeit auf Konzerten zu sein und da die Tontechnik aufzubauen, bis ich mal ein Praktikum gemacht habe und gemerkt habe, ja, du musst vielleicht auch hier beim Seniorennachmittag mal die Boxen aufstellen und so Zeug. Ist vielleicht doch nicht meins und auch körperlich ist es schon sehr anstrengend als Frau. Und dann war Plan B, ja, den hatte ich eigentlich dann gar nicht mehr so richtig. Kumpel hat zu mir dann gesagt, er ist auf dem technischen Gymnasium und macht da eine Website und ich habe da eh schon mal so ein bisschen rumprogrammiert und rumgespielt, habe auch über ICQ so Batch-Dateien, also so kleine Viren verschickt, wo den Computer runterfahren lassen haben und so. Das hat mir Spaß gemacht und dann dachte ich, ja, mache ich's Gymnasium. Ich bin auch die erste in meiner Familie, die das Abitur gemacht hat. Alle anderen sind nach der Realschule ausgestiegen und dann werde ich vielleicht Fachinformatiker. Das war so die Idee. Aber irgendwie ist dann eskaliert und ich habe studiert.
Also hast du schon relativ früh, also so mit 12 schon so in dir gespürt, okay, das ist so Computer und ich habe mir mal schnell noch ein Laufwerk eingebaut oder was du eben sagtest. Ne? Das ist ja schon für dich dann mit 12 irgendwie, hat es Spaß gemacht, hat es Bock gemacht, aber für manche ist das ja schon Raketentechnik. Oder, ja, oder sozusagen auch ganz furchtbar. Um Gottes Willen, ich mache so eine Kiste nicht auf, wer weiß, was da passiert. Das heißt, da war der Weg schon so ein bisschen, zumindest in die technische Ebene gegeben.
Ja, fand das richtig cool.
Ja. So, das heißt, du hast Abitur gemacht und hast dann eine Lehre gemacht. Ah, nee, studiert. Du hast gesagt, du bist dann ins Studium gegangen. Genau.
Dual studiert, weil so ein Studium kostet ja auch. Und beim dualen Studium, da verdient man was dazu, muss dann aber in 1,5 Jahren studieren. Und wir hatten oder haben immer noch bei uns im Ort so eine kleine Softwarefirma, die macht Software für Apotheken. Da habe ich während dem Abitur schon ein Praktikum gemacht und habe mal ein bisschen rumprogrammiert mit denen, fand das auch ziemlich cool. Habe da dann auch einen Kumpel kennengelernt, mit dem ich dann nachts den Google Codecam gemacht habe und da wirklich auch immer mal wieder so Probleme gelöst habe. Und dann habe ich bei denen auch das duale Studium gemacht und bin durch alle Abteilungen gelaufen, also von Technik, Technik-Support, das ist was ich nie wieder in meinem Leben machen möchte. Mein Drucker geht nicht.
Ja, genau. Bewegt sich die Maus? Nein, die liegt am Tisch.
Ja, genau. Bis dann halt auch später zur Softwareentwicklung und habe dann auch in meiner Bachelorarbeit ein Kassenbuch selber programmiert. Also ich war da schon sehr tief drin in der Softwareentwicklung und habe dann irgendwie mit Ach und Krach tatsächlich mein Studium geschafft. Hat man zwischendurch mal nicht geglaubt, weil ich war die Königin der Nachklausuren.
Ah, okay. Also du hast gedacht, was alle machen im ersten Mal, das ist ja für mich viel zu trivial. Ich schraube in der Zeit ein bisschen an den Computer rum und verschicke kleine Virenprogramme.
Ja, ich bin tatsächlich da ein bisschen, ja, ich habe Prüfungsangst in manchen
Ah, okay.
Situationen. Ich sitze da dran und weiß dann nicht mehr, wo oben und unten ist. Und so ging es mir in vielen Klausuren, wo ich eigentlich gut drin war. Zum Beispiel in Datenbanken habe ich einen Drittversuch braucht, weil ich einfach nichts mehr wusste. Ich saß da und wusste nichts mehr. Und ja, vielleicht habe ich auch ein paar Mal zu oft gefeiert im Studium oder ich habe auch während manchen Vorlesungen Civilization gespielt, eventuell,
Eventuell, man weiß es
aber
nicht
es hat
genau.
funktioniert.
Was haben deine Eltern gesagt, wenn sie gefragt, wie ist dein Freund, mit dem du das gemacht hast da nachts?
Das war der Dave,
Der
der war dann
Dave.
später auch mein Chef
Wenn die
und
Eltern gefragt haben, so sag mal, Lisa, was machst du eigentlich nachts mit Dave? Und du hast gesagt, wir machen die Google-Zertifizierung, haben die dir das geglaubt? War ja
ja.
zumindest, wäre ja eine kreative Umschreibung gewesen, ja.
Ja, aber da habe ich dann relativ schnell auch meinen jetzigen Mann kennengelernt und mit dem habe ich auch dann nachts irgendwie rumgenördet oder gezockt. Also das war für die dann irgendwie normal.
Okay, alles klar.
Aber
Dann
ja,
lass.
ich habe vielleicht mal das als Ausrede genutzt, dass jemand zum Computerschrauben vorbeikommt.
Okay, dann lassen wir das einfach jetzt mal so stehen. Auch die Nächte, die Computer-Nerd-Nächte. Jetzt fasse ich mal so ein bisschen zusammen. Du weißt ja, ich schaue ja aus dem Blickwinkel der Heldenreise auf das Leben der Menschen, damit die anderen mal so ein bisschen lernen. Und wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive, der jetzt schon viele Gespräche geführt hat, zusammenfasse, dann war das eine sehr behütete Kindheit. Dann war das ein sehr sozialisiertes Elternhaus und so. Deswegen hätte ich jetzt mal eine ganz andere Frage, nämlich definier mir mal den Begriff Heimat.
Heimat ist für mich, wo ich mich wohlfühle. Also wo ich auch einfach mal rausgehen kann, die Natur genießen kann, wo ich weiß, wo alles an Ort und Stelle liegt, ja, wo ich mich einfach fallen lassen kann.
Okay. Weil oft ist ja sozusagen die Unterscheidung zwischen Zuhause und Heimat, die ist manchmal groß. Also manche Leute sagen, Heimat ist da, wo ich geboren bin oder so. Du bist ja an diesem Ort noch, ne? Nee.
Ja. Aber die Berge sind für mich auch ein bisschen wie Heimat. Oder jetzt gehen wir schon seit Jahren jedes Jahr nach Mallorca, hast du vorher auch schon gesagt, zum Rennradfahren. Ist für mich manchmal auch so ein bisschen wie Heimkommen. Also da, wo ich mich fallen lassen kann.
Wie war das Wetter in Mallorca?
Super.
Okay.
Ich habe richtig gut Sonnenallergie bekommen.
Ja, cool. Ich bin nämlich in 2 Wochen als Speaker dort, 4 Tage. Ich freue mich schon wahnsinnig
Richtig
drauf
cool.
beim EE-Kolleg und das ist richtig. Ich bin da gebucht worden, freue mich mega drauf. Ja, das ist
Ja.
bestimmt cool. Ja. Gut, okay. Also, ich fasse mal zusammen. Wir sind jetzt mit Ach und Krach durchs Studium durchgekommen. Wir haben einige Computer-Nerd-Nächte hinter uns gebracht. Wir haben aber auch schon unseren Mann kennengelernt. Wie alt bist du jetzt so? Anfang, Mitte 20? In der
Anfang Mitte
Geschichte?
30.
Nein, ich meine, wie
94.
alt, ich
Also
meine,
da.
ja, da,
Ja.
zu dem Zeitpunkt.
Okay. Ja, da bin ich Anfang 20. Ich habe mit 19 habe ich mein Abitur gemacht. Da vielleicht noch was ganz Wichtiges in meiner Vita. Ich habe mit 18 Jahren für den Bundestag kandidiert.
Nein,
Doch.
erzähl.
Ja, und zwar habe ich 2,9% in meinem Wahlkreis eingehalten mit einem Wahlplakat, wo ich mit einer Gitarre drauf war.
Respekt.
Und das ist so wichtig, weil ich da gelernt habe, auf Podiumsdiskussionen zu gehen, mich Kritik anderer zu stellen und auch einfach mal rauszugehen in die Sichtbarkeit. Also das habe ich damals gelernt. Mache ich heute nicht mehr. Ich bin politisch nicht mehr wirklich aktiv, weil ich sage, ich nimm die Kraft dann lieber für mein eigenes. Da kann ich viel mehr bewirken, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel da auch Negatives kommen kann und wie schwierig das sein kann. Aber es war definitiv eine wichtige Erfahrung.
Weil gerade in die Sichtbarkeit zu gehen und rauszugehen, also das ist ja dann auch ein Schritt, gerade wenn jemand so in einem behüteten Zuhause, Familie, ich sag mal so, die Hood, das war ja relativ eng, wenn du so wie du es beschrieben hast. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt mal raus in die Öffentlichkeit, stelle mich auch kritischen Fragen, auch Konfrontationen, das ist ja nicht die Komfortzone. Und ich sag's immer wieder in dem Podcast und sehr gerne, richtige Entwicklung entsteht außerhalb der Komfortzone. Das ist nicht besonders angenehm, aber es ist einfach so.
Ja.
Wenn du es erstmal als Speaker auf eine große Bühne gehst oder so, dann ist es wahnsinnig aufregend, anstrengend und du sagst vorher 10 Minuten vorm Auftritt, sagst du, Mist, ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja, ich würde am liebsten aufhören. Und wenn du dann von der Bühne gehst und es ist einigermaßen gut gelaufen, dann ist es einfach geil. Ja. Und ja, das ist so. Also solche Erfahrungen darf man durchaus machen, finde ich auch ein cooles Learning. Nee, ich frage jetzt nicht nach der Partei. Ich hätte eine Idee, aber das klären wir off-topic.
Naja, ich meine, wenn man nach mir googelt, nach meinem Mädchennamen, da findet man das jetzt. Also das kann ich ja auch öffentlich sagen.
Dann darfst du es sagen, ja.
Du darfst raten, wenn du da eine Idee hast.
Also ich hätte dich tatsächlich aus Gründen der Naturverbundenheit und so hätte ich dich den Grünen, auch dem Alter entsprechend zugeordnet. Aber ich würde dich durchaus auch verorten in der FDP.
Piratenpartei.
Die Piratenpartei. Okay, das lag so auf dem Elfmeterpunkt, dass ich gedacht habe, Nerd, ja, deine Computer schraubt. Sascha Lobo würde jetzt einen Daumen hochheben.
Und ja, okay. Auf meinem Wahlplakat stand urhebergerecht. Also ich war damals schon sehr...
Du wusstest schon irgendwas von KI, was wir alle nicht wissen. Ja, cool. Und dann, liebe Lisa, sind die 2,9% ja nochmal ganz anders zu bewerten, ja? Wenn du die für die FDP geholt hättest, würden die sagen, normaler Montag, ja?
Ja,
aber genau. Für die Piratenpartei ist das ja ein Sensationsergebnis, ja?
In einem Wahlkreis, in dem ich nicht mal gewohnt habe. Muss man auch noch dazu sagen, im Nachbarwahlkreis.
Liebe Piratenpartei-Funktionäre da draußen, ich weiß, dass Millionen davon zuhören jetzt. Die Lisa, die ist durchaus zu überreden. Ja? Vielleicht mal die ein oder andere Computernacht ansteuern und dann.
Ich bin da raus mittlerweile. Aber ich habe meinen Zoll erfüllt. Ich war sogar Bezirksvorstandsvorsitzende und Zeug und habe mich da echt engagiert gehabt.
Hört sich nach viel Arbeit an, ja. Tatsächlich. Und Olga. Okay, liebe Lisa, du weißt, wir haben eine Schnellfragerunde. Normalerweise machen wir die immer so im Teenageralter. Das haben wir jetzt einfach schon mal übersprungen. Das macht aber gar nichts. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und ja, du gibst mir einfach mal so ein bisschen Antwort, damit die Leute draußen sehen, wer ist denn eigentlich die Lisa? Okay?
Ja.
Gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Schwarz, Informatiker-Kaffee.
Du erfüllst aber tatsächlich auch alle Klischees, ne? Also ich bin mal gespannt, es kommen ja noch ein paar Fragen, ne?
Ich wohne im Dachgeschoss, also.
Okay. Welche App benutzt du am meisten?
Tatsächlich habe ich das im Vorhinein nachgeschaut. Das war nicht so, ja, es war LinkedIn, sagen wir mal so.
Okay.
Nicht so verwunderlich, aber auch Instagram, WhatsApp und Spotify. Aber das läuft auch sehr viel auf dem Computer, weil ich immer irgendwie Musik höre.
Okay, dann streue ich eine Frage ein, die nicht in deinem Skript steht. Die habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Die interessiert mich nämlich, weil du gesagt hast, Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich weiß aber auch, und das ist jetzt so ein bisschen, also natürlich immer mit einem Schmunzeln, aber ich meine es total ernst. Ich weiß, dass du auch relativ straight trainierst auf dem Rad. Also nicht, also das ist Spaß und wahrscheinlich Erholung und alles, ja. Aber du machst es auch schon ambitioniert, sage ich mal. Ne? Insofern ist meine Frage, Training auf dem Rad mit oder ohne Musik im Ohr?
Am liebsten mit. Also ich bin letztes Jahr den Ötztaler Radmarathon gefahren. Da habe ich dann wirklich straight trainieren müssen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Und habe ich mir sogar eine Playlist gemacht auf Spotify. Die habe ich auch öffentlich zugänglich gemacht. Mhm. Und da waren wirklich so meine Herzenslieder drin oder die, wo mich pushen.
Ich bin Speaker sehr häufig und ich war letztes Jahr in Salzburg auf den Online Expert Days. Und da hatte ich versuche immer jedes Jahr neue Storytelling-Beispiele mitzubringen, für die Leute auch. Und da habe ich das Video gezeigt zum Ötztaler Radmarathon. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Cool. Ja.
In dem der Berg spricht, ja.
Und ja, ja, sagt, ich habe es mir bestimmt 50 Mal angeguckt.
Ja, ja. Also für alle draußen, die gerne mal wieder eine Video-Inspiration haben, schaut mal bei YouTube nach Ötztaler Radmarathon. Da gibt's ein Storytelling-Meisterwerk zu begutachten. Das ist 3,5 Minuten lang, aber es ist einfach irre gut gemacht, ja.
Ja.
Also toll. Und wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, was die Lisa hinter sich gebracht hat.
Ich habe da auch eine Mini-Doku auf YouTube, die kann man auch angucken danach.
Ah, okay. Ja, cool. Wenn du mir einen Link schickst, dann mache ich das nachher dann bei der Promo gerne auch in die Shownotes. Okay. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, Schwäbisch. Linse mit Spätzle und Säuterwurst. Oder Fleischkirchler mit Kartoffelsalat und oder Kartoffelbrei.
Fleischküchel, Fleischkuchen, also Leberkäse ist das? Nee?
Fleischküchler sind Frikadellen bei euch.
Ah, Frikadellen mit Kartoffelsalat. Okay, das kann. Und das erste war Linsensuppe?
Linse mit
Ja.
Spätzle und Säuterwurst. Also Linsen mit Spätzle und Seitenwurst.
Ah, okay. Geiler Seidewurst, in Hochdeutsch
Ich kann es noch besser übersetzen.
Seitenwurst heißt. Auch sehr cool. Alles gut. Ja. Wir bleiben authentisch, haben wir gesagt am Anfang. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Eier.
Weil?
Weil man damit alles machen kann, vom Frühstück bis auch mal irgendwie was backen oder so. Aber ich esse oft Eier, mal ein gekochtes Ei oder Omelett oder Rührei oder
Wer steht bei euch mehr in der Küche, dein Mann oder du? Steht nicht im Briefing, aber fällt mir gerade ein.
ja.
Ehrliche Antwort. Ach
Also
Gott,
ich
guck
würde lügen,
mal.
würde ich sagen, würde ich. Weil so aus Gründen der Zeit und so steht tatsächlich er öfter in der Küche und er macht auch mehr Haushalt. Also er hat auch vom Ötztaler sehr, sehr viel Haushalt geschmissen. Ohne den hätte ich es nicht geschafft.
Wie viele Stunden hast du trainiert für den Marathon?
Boah, das müsste ich nachgucken, aber das habe ich auch in der Doku mit drinne. Das waren schon sehr viele Stunden, aber es war das unterste Limit an Kilometern. Also ich bin, glaube, 6000 Kilometer Fahrrad gefahren und 80.000 Höhenmeter. Und da war ich schon jede Woche unterwegs auf dem Fahrrad, aber sehr getaktet. Also oft auch auf der Rolle mit Intervallen, weil es effektiver ist, weil als Selbstständige habe ich ja keine Zeit.
Das stimmt, ja. Aber was für eine Leistung, Respekt. Papier-Notizbuch oder digitales Tool?
Ich habe hier tatsächlich eine Zettelwirtschaft vor mir. Ich glaube, das beantwortet deine Frage.
Ja, das beantwortet meine Frage und ich hätte es mir fast gedacht, weil du hast auch eine sehr, sehr schöne Handschrift. Ich weiß es ja von meinem Brief, den ich bekommen habe. Und der natürlich, ich habe so ein kleines Archiv, da hebe ich so ganz besondere Sachen auf und da liegt der natürlich drin, ja. Und da habe ich schon gesehen, dass du sehr, sehr offensichtlich sehr gerne und schön schreibst, ja. Also das merkt man schon. Deswegen hätte ich die Tendenz gehabt. Aber Piratenpartei und so weiter, weiß jetzt nicht. Hätte
Ja,
auch
ich versuche
digitales
schon
Tool sein.
immer wieder alles zu digitalisieren. Ich habe jetzt so einen Dokumentenscanner, da haben wir ein Python-Skript geschrieben, wo das dann auch digitalisiert, meine handschriftlichen Notizen und so Zeug. Also das ist schon wichtig, weil ich finde mich irgendwann halt in meinem Chaos nicht mehr zurecht.
Okay. Introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
Durch die Parteierfahrung oder meinst du auch schon so von, wie war Lisa so in der Kindheit? Das haben wir gar nicht gefragt in der Grundschule. Warst du eher so die Laute oder warst du eher die, die in der letzten Reihe saß und still war?
Ich war die, die ihr Ding gemacht hat. Also ich war tatsächlich schon immer irgendwie so der Rebell.
Die zwei Brüder sind älter oder jünger als du?
Jünger. Also ich
Ah,
musste
okay.
alles durchboxen.
Okay, alles klar. So, nächste Frage. Buch oder Podcast?
Also ich habe seit 2, 3 Jahren wieder so eine Phase. Ich habe früher sehr viel gelesen und jetzt bin ich total in diesem BookTok-Ding drinne. Ich habe sogar eine Bücher-App, wo ich tracke, wie viele Bücher und alles, weil die letzten 2 Jahre ist wirklich eskaliert. Drum Buch sehr viel, aber Podcast habe ich auch so meine Phasen oder auch wenn ich Auto fahre, höre ich wirklich gern einen Podcast. Also schon eher Buch, aber schon auch Podcast.
Da würde sich ja dann auch anbieten, Hörbücher zu hören, wenn du lange
Das
Trainingsphasen
mache
hast,
ich
oder?
auch. Also manchmal bin ich bei 3 Büchern parallel, eins gebunden, eins auf dem Kindle und eins Hörbuch. Aber was hier fehlt, ist Musik, die übertopft wahrscheinlich sogar noch Buch oder Podcast.
Ah, okay, alles klar. Also irgendwie habe ich jetzt so langsam das Gefühl, du hast wahrscheinlich irgend so ein geheimes Python-Skript geschrieben, das mehr als 24 Stunden ermöglicht, weil das ist ja schon viel, was du so alles machst. Wir sind ja noch gar nicht bei deinem Business, da kommen wir ja noch zu. Die nächste Frage, da hätte ich auch eine Tendenz, Stadt oder Land?
Land.
Ja, habe ich mir gedacht. Struktur oder Bauchgefühl?
Tatsächlich eher Bauchgefühl. Also Struktur ist schon auch wichtig, aber ich bin jemand, ich überlege nicht dreimal hin oder her, ich mache einfach. Wenn sich's gut anfühlt, mache ich.
Auch unternehmerisch?
So habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Mir selber, das war tatsächlich vor einem Jahr mein Rennrad. Naja, eigentlich letzte Woche habe ich mir ein Bandshirt gekauft. Das war auch ein Geschenk an mich selber. Aber
Okay.
davor mein Fahrrad.
Okay. Für die Radfahrer unter uns, und ich denke mal, da sind einige dabei, also ich weiß zumindest, dass einige dabei sind. Sag doch mal kurz was zu der neuen Rad. Das ist doch dann bestimmt schon so ein semi-professionelles Carbon-Hightech-Teil
Ja, ich
mit.
fahre ein Bianchi Specialissima, also ein Carbonrad, und das ist auch super toll und so, aber es ist leider gerade im Krankenhaus
Oh.
seit ein paar Monaten.
Seit ein paar Monaten.
Mich hat ein Auto vom Fahrrad geholt und
Oh.
das muss jetzt erst alles geklärt werden, bevor ich es richten lassen kann.
Ah, okay. Dann ist es aber besser, das Fahrrad ist ein paar Monate im Krankenhaus als du. Also dann ist das soweit. Okay. Gut, jetzt sind wir am Ende deines Studiums. War da schon klar, dass du selbstständig wirst? Oder war irgendwie erstmal eine Anstellung im Kopf? Was war so dein Ziel? Wo wolltest du hin?
Ja, also da gab es so einen entscheidenden Punkt. Und zwar war ich im Casino mit ein paar Studienfreunden und habe da irgendwie 100 Euro oder so mitgebracht. Also das haben wir einmal gemacht aus Jux und Dollerei. Und dann dachte ich, wie investiere ich dieses Geld jetzt? Jetzt muss ich
Kurze
kurz aus.
Zwischenfrage. Mitgebracht heißt gewonnen.
Ja.
Ah ja, okay.
Genau, also war nicht viel Geld, aber ich dachte, ja cool, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir dieses Abnehmprogramm, imakeyousexy.com, 10 Weeks Body Change.
Von Detlef D. Soest.
Die Soest,
Ja.
genau, weil das immer
Ja.
in der Werbung kam und ich halt im Studium wenig Sport gemacht habe. Also mir ist mit 15 die Kniescheibe auf einem Konzert raus. Dann hat es geheißen, ich darf nicht mehr Sport machen, kein Leistungssport mehr und so. Habe auch Arthrose im Knie seitdem. Und dann ist das halt etwas eskaliert. Immer nur Pizza essen, vorm Computer sitzen und so. Und dann habe ich mir dieses Programmchen geholt, habe das gemacht und war in einem Forum aktiv. Und dann dachte ich mir so, irgendwann, jetzt kenne ich mich gut aus in diesem Programm, weiß, wie ernähren und so, jetzt kann ich auch anderen weiterhelfen. Und war dann so gefrustet, dass die gleichen Fragen immer wieder kamen, dass ich angefangen habe, Google Docs vorzubereiten und die Copy-Paste rüber zu schicken. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mache ich einen Blog und schicke nur noch Links. Und so habe ich dann zum Ende meines Studiums mit 2016 war das, meinen Blog ins Leben gerufen, Lisas bunte Welt. Da habe ich dann über alles, was mich so beschäftigt hat, gebloggt. Also erst viel Ernährung, dann war es mal Fitness und seit, ja, seit fast am Anfang auch Fahrrad. Und irgendwann war es dann einer der größten deutschen Fahrradblogs, das ich nebenher immer beim Arbeiten gemacht habe. Also ich war immer noch Softwareentwicklerin, bin von der Softwareentwicklung irgendwann in den Maschinenbau gegangen, habe da Softwareentwicklung gemacht, war dann am Schluss sogar in der Verteidigungsindustrie. Aber nebenher immer Bloggerin und habe da SEO gelernt. Also so bin ich irgendwie dann dazugekommen.
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Okay, also das heißt, du hast irgendwann gemerkt, mein Blog läuft eigentlich ganz gut und plötzlich werde ich zu dem Thema auch gefunden, aber ich würde gern vielleicht noch besser gefunden werden oder so. Oder dann hast du gedacht, wie geht das eigentlich?
Genau. Probleme lösen.
Cool. Hast du mit dem Blog dann auch Geld verdient zu dem Zeitpunkt? Ah, okay.
Also ich war während Corona wahrscheinlich die beste deutsche Radhosenverkäuferin vor jedem Intersport und so. Weil ich hatte während Corona 50.000 Aufrufe im Monat. Und wenn man nach Sitzschmerzen beim Radfahren gesucht hat, war ich auf Google Platz 1.
Und das ist ja durchaus ein Begriff, der häufig gesucht wird. Das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch Radfahrer, ich fahre zwar Mountainbike und mehr so im im Seniorenmodus. Ja, also ich würde nicht behaupten, dass wir zwei zusammen Rad fahren können, aber ich fahre halt gern. Ne? Ich werde auch heute, by the way, es ist super schönes Wetter bei uns in Hessen an dem Tag. Wir zeichnen heute 3. März auf. Es ist super schön, 15, 18 Grad draußen. Ich werde nachher auch nach dem Podcast auch nochmal eine kleine Runde drehen. Aber Sitzschmerzen, das ist natürlich ein Thema im Rad.
Ja, da habe ich aber auch gemerkt, Zielgruppe, was heißt das eigentlich? Welche Fragen beschäftigt die Zielgruppe? Wie schreibt man gut den Content für die Zielgruppe? Und das habe ich da halt Learning by Doing von der Pike auf gelernt.
Also war quasi so, wenn ich nochmal einhaken darf, du hast dann gemerkt, okay, keine Ahnung, also bei bestimmten Zielgruppen ist das Thema besonders interessant und dann muss ich das in den Titel schreiben und dann muss ich ein bisschen mehr darauf reflektieren. Und dann hast du plötzlich gemerkt, ach guck mal, da werde ich ja gerankt. So war das?
Genau, genau. Und dann habe ich mich auch eingelesen. Damals gab es zum Beispiel noch den Affenblog oder den Blog Mojo oder so und habe natürlich die Tipps geguckt. Damals war es auch noch so up to date, dass man 1000 Wörter haben musste und so Zeug. Und Keywords und Zeug. Aber ich habe das immer noch Gefühl gemacht, also was für mich logisch war. Ich weiß ja, wie ein Algorithmus funktioniert oder was ein Algorithmus ist und habe mir dann immer gedacht, wenn ich Google wäre, was würde ich tun? Und so habe ich dann wirklich viel rumprobiert, ausprobiert, neue Strategien ausprobiert und habe mir halt diese Rankings abgegraben.
Ja, cool. Also lass noch mal kurz zusammenfassen. Studium beendet. Was genau war jetzt dann sozusagen in dem Moment deine Profession? Also dein Beruf?
Ich war Bachelor of Engineering in der Informationstechnik und war Softwareentwicklerin. Also ich habe noch ein bisschen in dem Laden, der Software für Apotheken gemacht hat, weitergearbeitet und bin dann in den Maschinenbau gewechselt und habe da Industrie 4.0 entwickelt. Also wirklich Backend, Frontend, Fullstack, alles mit dabei. Ich war auch auf Messen, habe da mein Zeug ausgestellt, habe mitbekommen, dass Frauen in dieser Branche ganz anders angeschaut worden. Also ich wurde oft mit einer Hostess verwechselt. Und ja, habe da eine Software aus der grünen Wiese rausgestampft. Das war richtig cool, bis dann Corona kam und eine Kündigungswelle. Und dann wurde mein Projekt, an dem ich 4 Jahre gearbeitet habe, einfach in die Mülltonne geworfen. Dann habe ich mir schon überlegt, was mache ich jetzt? Ich war auch 3 Monate lang daheim, hatte Kurzarbeit, hatte Zeit für meinen Blog, fand das richtig cool und habe mich dann spaßeshalber mal als SEO beworben oder auch Online-Marketing-Manager und dann immer das Feedback bekommen, nee, du hast das nicht studiert, du hast da keine Qualifikation drin. Also mein Blog habe ich immer angegeben als Referenz. Du hast da keine Qualifikation drin, nee, dich können wir da nicht nehmen. Und dann dachte ich, dann gebe ich meinem Beruf nochmal eine Chance und bin dann in die Verteidigungsindustrie gewechselt, weil gibt es bei uns vor Ort und es klang spannend. Also das Team war richtig cool. Ich wollte nicht unbedingt direkt hin, aber ich war dann da. Das Team, alle haben irgendwie Metal gehört, waren auch so ein bisschen die Nerds und ich habe mich da wohl gefühlt und dachte, cool, das probiere ich jetzt mal aus. Und nach einem Jahr habe ich dann zu meinem Mann gesagt, Schatz, wir müssen reden. Ich kann das so nicht mehr. Ich werde kündigen. Also ich kann nicht in so einem Konzern arbeiten, in so einer Behörde. Das geht einfach nicht. Dafür bin ich nicht gemacht. Klar, 35 Stunden mit einem Mega-Gehalt. Aber während ich da gearbeitet habe, hat mich halt die erste Bloggerin schon gefragt, Lisa, wie machst du das, dass du bei Google auf Platz 1 bist? Zeig mir das, ich zahle dir auch Geld dafür. Und dann habe ich so durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer neue SEO-Kunden gekriegt. Und dann habe ich irgendwann 35 Stunden in der Woche SEO gemacht und 35 Stunden in der Woche Softwareentwicklung. Und dann war für mich klar, ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht, auch wenn das natürlich erstmal heißt, dass es mit dem Gehalt runtergeht.
Zwei Fragen dazu. Also das eine ist eigentlich mehr eine Anmerkung. Ich habe tatsächlich im Vorfeld überlegt, also konkret zu diesem Podcast heute, und das hat mit dir gar nichts zu tun, wirst du gleich merken, wenn ich sage, um was es geht. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich zur gesamten, wie soll ich sagen, zur Weltlage, zur Lage in der Welt eine Bemerkung mache. Weil ein Podcast, der sich mit Heldenreise beschäftigt, jetzt natürlich eine tolle Sache ist und ich liebe meinen Podcast und ich liebe die Reaktion und alles, was wir besprochen haben. Aber es gibt natürlich andere Dinge in der Welt, die auch super wichtig sind. Und die Frage ist, erwähnt man das oder erwähnt man es nicht? Ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu erwähnen, weil ich gedacht habe, okay, Menschen, die sich eine Stunde oder anderthalb mit diesem Podcast beschäftigen möchten, die haben vielleicht genau das auch mal im Kopf, sich mal rauszunehmen, mal was ganz anderes zu hören, mal in das Leben von einem Menschen einzutauchen und so weiter und so fort. Die Vorlage war jetzt, dass du gesagt hast, Verteidigungsindustrie, ja. Und die Frage, die ich damit verbinde, war so, war das irgendwie mal ein Thema, dass du darüber nachgedacht hast, gehe ich in so eine Industrie, wo es ja am Ende dann um Krieg, um Verteidigung, um Waffen, um vielleicht auch Töten geht? War das irgendwie ein Thema für dich? Warst du so nah da dran oder warst du softwaremäßig so weit weg, dass du gesagt hast, war mir eigentlich egal?
Also wenn man das so sieht, war ich schon früher in einer viel schlimmeren Industrie, weil ich war bei einem Spindelhersteller im Maschinenbau und die Spindeln wurden auch auf Kriegsschiffen eingesetzt.
Ah, okay.
Also jeder, der irgendwo im Maschinenbau ist oder mein Mann, der macht Notausschalter in seiner Firma, da weiß man auch nicht, wo die eingesetzt werden. Also generell, wenn man dieses Spiel spielen möchte, dann muss man sich erstmal überlegen, wohin liefert meine Firma eigentlich die Produkte und werden die da auch dafür eingesetzt? Weil da werden ja ganz viele normale Produkte. Das ist so das Erste. Und dann war es für mich halt wichtig, dass ich eher im Verteidigungssektor und nicht im Angriffssektor war.
Ich habe dazu auch, also ich möchte auch gar keine, wie soll ich sagen, Polarisierung machen, weil ich sage auch immer, ich habe auch mit Marco in unserer Purpose-Serie, die wir letztes Jahr gemacht haben, drüber geredet und das Fazit war immer, wenn du arbeitest, wenn du jetzt für ein Unternehmen arbeitest, das Schlagstöcke herstellt, ja zum Beispiel, dann kann das ja ein Schlagstock sein, der ein Leben rettet unter Umständen, ja? Also du weißt ja nicht, was damit gemacht wird. Dann könntest du auch sagen, ich gehe nicht nach Solingen zu einem Messerhersteller, weil ein Messer kann Menschen töten, damit kannst du aber auch ein Brot schmieren, ja? Also die Frage ist ja immer, wie wird's verwendet? Deswegen war es gar nicht kritisch gemeint, sondern ich wollte einfach mal so wissen, wie war denn das bei dir so von der Entscheidungsebene her? Und die zweite Frage, die ich habe zu dem, was du eben sagtest, ist, also dieser Change zum SEO und ich übrigens fatal finde ich für euch da draußen als Learning, also für euch als Learning finde ich eigentlich gut, dass die Lisa gesagt hat, ich mache einfach das, wozu ich Bock habe und dann mache ich mich im Zweifel selbstständig, wenn ich so viele Absagen kriege, in Anführungszeichen viele. Ja, für uns Branche, ich war ja zu der Zeit schon in der Branche und für alle anderen, ich hätte ehrlicherweise was anderes gedacht als Antwort, weil ich eigentlich weiß, dass es wahnsinnig viele Quereinsteiger gibt, aber es ist total fatal und das meinte ich vorhin, dass du Absagen bekommen hast, weil du ein SEO by the heart warst, mit Expertise, mit Nachweis und Leute sagen, wow, da stimmt die Qualifikation nicht.
Und Technik-Background.
Ja, alles eigentlich ideal, ja. Also unfassbar, dass du mehrere Bewerbungen schreiben musst. Das kann ich eigentlich fast gar nicht glauben. Also ich glaube es dir natürlich, aber ich kenne die Situation genau andersrum, dass jeder Unternehmer aus unserer Branche immer gejammert hat, gerade zu der Zeit, und gesagt hat, oh, ich kriege keine Leute und ja, die haben keine Expertise und dann melden sich wieder Vertriebsmitarbeiter, weil sie denken, SEO wäre Vertrieb und so. Und dann kommt jemand, der es verstanden hat und kriegt keinen Job. Krass. Für euch da draußen, und das wäre als die nächste Frage, die so in der Metaebene steht, liebe Lisa, wie gehst du denn im Leben generell so mit Krisen oder Rückschlägen? Also du hast gesagt, du hattest einen Unfall, würde ich jetzt mal aus der Situation auslesen. Ich habe jetzt aus einem familiären Umfeld und beruflich nicht viel gehört. Du hast auch einen Mann und du bist hoffentlich toi 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 glücklich verheiratet und ihr macht ja auch viel zusammen, was ich mitbekomme über deine Social Media Accounts. Also da sind ja keine großen Krisen am Horizont sozusagen. Aber das wäre jetzt mal so ein Punkt, wo ich einhaken kann und sagen, okay, was macht man denn nach der 10., 15. Absage? Hast du irgendwann gezweifelt oder?
Ich habe 2 oder 3 Bewerbungen geschrieben und das war auch nur an Endkunden, also nicht an Agenturen. Und in der Zeit war ja Corona und war alles ein bisschen anders, aber ich habe halt dann gedacht, ich mache mein Ding. Also ich bin niemand, der irgendwie sagt, oh nee, jetzt zweifle ich an mir selber. Ich meine, ich bin beim Ötztaler auch die drittletzte Frau gewesen und es war wirklich sehr, sehr knapp. Aber ich habe nie gedacht, ich schaffe es nicht. Also ich bin dann immer jemand, wo sagt, es gibt irgendeinen Weg und wenn ich das machen möchte, dann komme ich da auch hin. Ich meine, der Arzt hat zu mir gesagt, ich kann nie wieder Leistungssport machen und jetzt bin ich in Ötztaler gefahren. Ja, ich kann nicht mehr joggen. Okay, damit habe ich mich abgefunden. Das ist dann so meine eigene Krise, die ich machen muss. Aber es gibt auch echt viel, was mal schief läuft oder nicht funktioniert. Oder ich hatte vor 2 Jahren, ist es jetzt schon her, 3 Operationen, weil ich Lipödem hatte oder immer noch habe. Also das geht ja nicht weg. Und auch das war für mich so schon eine innere Krise, weil du hast eine Krankheit, die die kannst du nicht beeinflussen. Die ist halt einfach da und du musst damit leben. Aber dann habe ich für mich halt irgendwie einen Weg über die Operation gefunden, dass ich damit besser leben kann. Ich bin eine Problemlöserin und überall, wo ein Problem ist, gibt es auch eine Lösung, finde ich.
Ja, starkes Statement. Also das finde ich auch total super. Jetzt kann man sehr gut raushören, auch wenn man dich nicht so gut kennt, gut in Anführungszeichen wie ich, also dir nicht schon so lange folgt, kann man relativ gut raushören, dass SEO so dein Ding war, zu der Zeit und bis heute noch ist. Jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja so als Bloggerin quer eingestiegen, hast gemerkt, boah, finde ich cool, oh, da funktioniert was. Jetzt gibt's auch noch Leute, die geben mir Geld dafür, dass ich denen das erkläre. Was waren denn so die ersten Touchpoints tatsächlich in die, ich sag's mal, Hardcore-SEO-Szene? Also warst du auf irgendwelchen Events, hast du ein Buch gelesen, vielleicht den großen Sebastian Erlhofer, Grüße gehen raus an ihn, oder den Mario Fischer, oder wo kommen denn Menschen, die SEO lieben, aber nicht sozusagen reingewachsen sind, sondern als Quereinsteiger, wo schlagen die als erstes auf?
Also bei mir war es ein bisschen früher, da war ich auf einer Fitness-Blogger-Konferenz und da gab es schon SEO-Vorträge. Also das war für mich so die ersten Touchpoints, wo dann auch mal so ein SEO-Experte einen kleinen Vortrag gemacht hat oder so. Und ich mich mit anderen Bloggern über genau das ausgetauscht habe. Wie funktioniert SEO? Wie werde ich sichtbarer? Was kann ich mit meinem Blog machen? Die Fibloco, die war in Hannover immer. Das hat der Jan Sterling gemacht. Und der macht auch einen Fitness-Blog. Und da gibt es auch noch viele andere Blogger, mit denen ich mich damals connected habe und mit denen ich immer noch heute in Kontakt bin. Also ich habe heute Abend mit denen wieder ein Meeting und treffe mich mit denen regelmäßig, auch wenn wir nicht mehr so viel aktiv bloggen wie damals, aber wir tauschen uns einfach auch aus, so aus unternehmerischer Sicht oder was macht jetzt die KI und so. Haben eine ganz coole Mastermind und da war mein erster Touchpoint. Aber das war schon ganz komisch, auf diese Konferenz zu fahren und niemand erst mal so richtig zu kennen. Also du hast die Blogs immer gelesen, du wusstest, wer das ist, aber wusstest nicht, wer es ist. Und dann war der erste richtige Touchpoint, wo ich dann selbstständig war, das war dann vor 4 Jahren, dass ich Podcasts gehört habe. Ich habe meinen eigenen Podcast gestartet da auch und habe in andere Podcasts reingehört. Und war dann schon auch von einem oder anderen Podcast so ein bisschen Fangirl. Also auch von eurem Podcast, den habe ich immer brutal gerne gehört, wenn ich irgendwie abends beim Spazieren war, war das so, ging ja immer etwas länger mit dir und Marco, auch mal 1,5 Stunden oder so. Richtig, dann dachte ich, okay, jetzt mache ich einen ordentlichen Spaziergang und knall mir diesen Podcast rein. Und dann kam ja immer mal wieder die Campix so drinne. Und dann hatte ich FOMO und mir ein Ticket bestellt.
So, Marco, siehst du, ich sage immer zu Marco, du darfst gerne ein bisschen mehr offensive Werbung machen. Macht er jetzt ja neuerdings auch. Wir schneiden ja auch in die Podcasts jetzt immer Werbeblöcke für, also in diesen hier nur für die Campix rein, weil finde ich total, also tu Gutes und rede drüber, ne? Also die Leute dürfen schon wissen, dass es den Event auch gibt.
Ja, und ich muss auch sagen, da waren die ganzen Erfahrungsberichten von anderen. Du hast LinkedIn aufgemacht und jeder hat drüber geredet, dass er auf der Campix war. Und dann dachte ich, du musst da auch hin.
Und wann war es dann soweit? In welchem Jahr?
Das war so, letztes Jahr war ich nur auf der kleinen Campix. Im Jahr davor war ich auf der kleinen und großen. Also vor 3 Jahren war ich das erste Mal auf der großen. Mhm.
Das war aber schon Van der Valk, ne?
Ja, das war Van der Valk. Und im Jahr drauf, da durfte ich sogar dann auf die Bühne.
Ah, okay. Es war das Jahr, in dem ich, glaube ich, Corona hatte. Da war ich nicht da, meine ich.
Ich glaube, da warst du nicht da, ja.
Ja, genau. Ah, cool. Und war das dein erstes Speaking dann, oder?
Nee, also irgendwie passiert es ständig, dass ich irgendwo auf einer Bühne stehe, meistens im kleineren Umfeld. Ich arbeite auch viel mit unserem regionalen Digitalisierungszentrum zusammen. Da halte ich auch öfter mal Vorträge hier und da. Ich bin auch schon für Online-Events angefragt worden, wo ich dann plötzlich mit so ein paar Leuten auf der Bühne stand, wo ich dachte, so, wie komme ich jetzt hier rein? Also wenn Johannes Beuys plötzlich mit auf der Bühne drinne ist oder und ich denke mir so, okay.
Ich werde ja jetzt die ganze Crowd inklusive Johannes ab morgen sehen. Ich bin morgen auf dem Weg nach Düsseldorf, da findet ja der OMT Summit statt, der erste. Bin ich auch mal gespannt, so ein Riesen-Event zum ersten Mal. Also Props an Mario Jung und sein Team, die so ein Ding da aus dem Boden stampfen und ich bin ja auch Speaker und ja, da werde ich auch den Johannes sehen.
Ja, also OMT war ich auch, da habe ich mal eine Karte gewonnen. Weil irgendwie gab es dann Gewinnspiel, seine liebsten SEO-Tipps zu teilen. Und dann habe ich eine Karte gewonnen. Und auch da habe ich mich wieder mit anderen connecten können. Und das war richtig cool.
Ja, dann, da weißt du was, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich würde jetzt gleich noch so ein bisschen kommen auf deine unternehmerische Erfahrung und auch so ein bisschen SEO und KI. Das Thema würde ich schon an dem Fall jetzt in deinem Fall mal auch erwähnen. Aber was ist denn dein bester SEO-Tipp zurzeit, so in diesem Gesamtgemenge mit Geo und AI und keine Ahnung und was es noch alles gibt? Hau mal einen raus.
Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall zu Marc geworden.
Das habe ich ja noch nie gehört. Krasser Tipp.
Nee, es geht jetzt wirklich darum, dass man zur Entität wird, um es im Fachdeutsch zu sagen. Oder ich kenne es ja schon aus der Informatik, was eine Entität ist und was die mit sich bringt. Und wo jetzt die allen, die ganzen SEO, Geo, Gaio-Profis, wie auch immer, die sich schimpfen, aus den Löchern gekommen sind, habe ich als allererstes gedacht, es geht doch nicht darum, dass du das und das machst, sondern es geht darum, dass du zur Entität wirst. Dass du bestimmte Attribute nach außen trägst, damit andere eine Verbindung zu dir herstellen können, dass du Signale von außen bekommst und dass du wahrgenommen wirst. Und das ist mein größter SEO-Tipp, dass man sich dahingehend entwickeln sollte. Und das ist das große Ganze. Wie immer. Und das macht Google schon seit 2012.
Und eigentlich das, was du in deiner Vita bis jetzt perfekt beschrieben hast, gerade auch jetzt machst in dem Podcast, nach außen zu gehen, deine Echtheit zu bewahren, aber offen und authentisch zu erzählen, das macht dich zur Marke. Das ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also insofern, Daumen hoch. Nimmt dir das auch jeder ab? Jetzt bist du selbstständig oder hast gegründet? Wie war dein Plan so? Wolltest du so nerdig nachts die also Dinge durchziehen?
Ich muss zugeben, ich bin, seit ich 18 bin, selbstständig, weil ich bin 18 geworden und habe schon mal die ein oder anderen Computerreparaturen gemacht. Und da hat mich meine Mutter aufs Gemeindeamt geschleppt und hat gesagt, guck hier, wir machen dich jetzt selbstständig, bist du Kleinunternehmer, fertig.
Das muss ordentlich versteuert werden. Im Schwabenland.
Ja. Das liegt halt irgendwie in der Familie.
Ja, verstehe
ich. Dann habe ich aber jetzt vor ein paar Jahren, also über den Blog war es dann schon gut, dass ich ein Gewerbe angemeldet hatte, weil wenn ich Kooperationen hatte, konnte ich das dann einfach offiziell machen. War das gar kein Stress. Und vor 4 Jahren habe ich dann entschlossen, dass ich kündige. Oder 4 Jahre und 3 Monate sind es jetzt her. Und habe dann einfach gesagt, ich bin jetzt selbstständig. Also ich bin auf LinkedIn gegangen, das war mein erster LinkedIn-Post, und habe gesagt, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin jetzt die Expertin für SEO.
Hier bin ich.
Ja, und ich bin auch offiziell noch Einzelunternehmerin, habe aber seit letztem Jahr die ersten Mitarbeiter.
Ja, sieht man ja auch auf deiner Website, einfach mal seo.de. Frage zwischendurch nochmal mehr privater Natur. Wie wichtig, also ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass dein Mann dich auf der gesamten Strecke immer supportet hat. Ich sehe ja also auch, was ihr postet und so. Und wie wichtig ist das an der Stelle? Wie einfach war es, ihm das alles zu erklären? Und wie wichtig und wie seid ihr damit umgegangen?
Also er hat Wirtschaftsingenieur Elektrotechnik studiert. Das heißt, er kann auch logisch denken. Und er programmiert auch tatsächlich. Er ist Automatisierungsingenieur, der baut so Roboteranlagen und programmiert die. Das heißt, er weiß schon, wie es geht. Und ich habe ihn jetzt auch bei mir mit angestellt, und da darf mir helfen, ein paar Webseiten zu machen. Er ist tatsächlich der kreativere Part von uns beiden. Also wenn sich irgendwas bewegt oder fancy ist, war es er. Das wundert mich auch. Ich entdecke ganz neue Seiten an ihm. Und ja, auf jeden Fall kam es dann irgendwann so das eine zum anderen. Für mich war das fast schon natürlich, weil meine Mutter meinen Vater auch immer unterstützt hat. Und wenn du in einer Ehe lebst, dann hat man ja ein gemeinsames Ziel so irgendwie, das man verfolgen möchte. Und wenn jeder sein Ding macht, ist es natürlich schwierig. Und man stellt sich irgendwann die Frage, was ist mit Kindern oder so? Als selbstständige Frau darfst du ja keine Kinder kriegen, weil es schwierig und so. Und jetzt haben wir uns entschieden, ein Haus zu bauen, auch natürlich mit diesem familiären Background, den wir haben. Und da das Büro quasi mit reinzumachen ins Haus, dass wenn mal Kinder da sind, dass ich dann auch easy ins Büro gehen kann und dass es einfacher ist. Er wird dann Elternzeit nehmen und alles, was dazu gehört. Einfach, dass wir das zusammen machen für dieses eine Ziel. Und dann lag es irgendwie nahe, dass er auch bei mir mithilft.
Ja, macht alles sehr viel Sinn und klingt sehr straight und gut durchdacht sozusagen. Ich fand lustig, du hast dich jetzt selber nicht gesehen oder nicht so beobachtet, aber wie du gesagt hast und wie du dir selbst sozusagen zugenickt hast und gesagt, er kann auch logisch denken.
Ja.
Das klingt so ein bisschen überraschend. Ja.
Nee, also das war auch nicht überraschend, dass er es kann, sondern ich komme ja so gut mit dem klar, weil das ja auch irgendwie funktioniert, aber es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass jemand logisch denken kann. Und wenn ich da draußen manchmal bei LinkedIn irgendwelche Kommentare lese oder Beiträge, wo ich mir denke so, hey, hättest du logisch gedacht, dann wüsstest du, dass Google das schon immer so macht. Ja, 1+1=2.
Und du meinst, da ergänzt ihr euch ganz gut, weil ihr sozusagen die gleiche Ebene habt. Okay.
Ja.
Frage, die ist ein bisschen humoristisch gemeint, aber durchaus hat aber auch einen unternehmerischen Hintergrund. Und du hast es vorhin selber schon mal erwähnt. Lisa Augustin, formerly known as Lisa Rudolph, ja. Du hast ja schon mal ein Rebranding gemacht. Vielleicht soll ich das noch dazu sagen, ja. Wann heißt einfach mal SEO, einfach mal SEO, GEO, AIO, GAIO oder sonst was? Oder bleibt's bei SEO?
Ja, wir schmunzeln schon intern im Team so ein bisschen, dass wir jetzt einfach den Laden in Lisa Computer umbenennen und fertig irgendwas mit Computer machen wir. Okay. Weil die Leute ja eh nicht verstehen, was wir so machen. Also ich habe ein dick, fett foliertes Auto, da steht ganz groß Suchmaschinenoptimierung drauf, einfach mal SEO, mein Läppi ist drauf. Und als ich letztens beim Bäcker war, kam der Kneipenwirt zu mir und sagte, Lisa, wenn ich früher schon gewusst hätte, dass SEO schlüsselfertige Websites heißt, dann hätte ich meine Website bei dir machen lassen. Also die Leute können eh nichts damit anfangen, was ich mache, zumindest die in meinem Umfeld. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Drum, ich weiß nicht, ich bin manchmal nicht so happy mit meinem Namen, weil er halt nur SEO, aber SEO ist Sichtbarkeit, also ist gar nicht so schlimm. Ich denke mir, zum Glück habe ich nicht alles auf meinen Personenmarke aufgebaut, weil dann hätte ich nach der Hochzeit ein Riesenproblem gehabt. Das war so schon ein Problem mit dem Namenswechsel. Ich sage immer, das war mein größtes SEO-Experiment, meine Hochzeit. Und einfach mal SEO heißt nicht einfach mal machen.
Wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Aber einfach mal SEO heißt für mich einfach mal machen. Daher kommt der Name und so tick ich, so bin ich drauf. Ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen anders nennen, irgendwie so einfach online sichtbar oder so. Aber das ist ja auch keine Marke. Also ich lebe damit, dass ich so heiß. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Rebranding, aber ich kann das dann schon so hinbiegen, dass es passt.
Okay. Ich finde im Prinzip auch, und das, ich rede relativ wenig über meine eigene oder über unsere Agentur, aber wir haben auch gerebrandet und immer mal wir machen so Soft-Rebrands. Ich frage immer die Leute, wann gab es das letzte Relaunch bei Amazon? Und dann gucken die immer alle und sagen, nie, sage ich ja, guck dir aber mal die Seite von vor 5 Jahren an. Ja. Das ist immer so Step by Step, das ist so unsere Philosophie auch. Und wir haben unseren Claim auch geändert in, wir machen dich sichtbarer. Und das ist was, wo Leute mit was mit anfangen können. Also auch ein Bäcker oder so. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht unsere Zielklientel, aber oft ist es einfach, gerade auch in diesem Begriffswirrwarr und in diesem Konglomerat von verschiedenen Marketingkanälen und Möglichkeiten, das verwirrt die Leute so total, ja, selbst Unternehmen, dass man einfach sagt, am Ende ist es die Sichtbarkeit. Du bist besser gefunden, ne? Und deswegen einfach mal sichtbarer, wäre auch ein Tipp für dich.
Ja, sowas. Ich arbeite gerade im Hintergrund auch schon Website-Relaunch, weil ich mittlerweile auch so diesen Soft-Relaunch mache, dass ich gewisse Worte einfach rausnehme und mich ein bisschen anders positioniere. Und da habe ich auch überall mehr dieses Wording Sichtbarkeit mit drinne.
Du hast gesagt im Vorfeld, als ich dir das Briefing geschickt habe, du orientierst dich so ein bisschen auch in Richtung größere Unternehmen. Also jetzt nicht mehr nur so den Bäcker, ohne dass man sagt, den möchte man nicht, im Gegenteil. Aber du sagst, okay, das Know-how und ich möchte da mehr auch sozusagen in größere Unternehmenskreise kommen. Kannst du gerne mal was zu sagen? Also es ist auch eine Art Rebranding oder strategisches Neuaufstellen sozusagen. Ne?
Genau. Die größeren, die haben natürlich auch mehr Budget, ist ja klar. Wenn du bloß irgendwie für eine Stunde im Monat Budget bekommst, da kannst du nichts reißen, das ist schon klar. Aber auch die Aufgaben sind teilweise spannender. Und ich mache immer gerne dieses Komplettpaket, wenn ich einen Kunden übernehme. Also gerade bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen, da scheitert es meistens schon an der Technik von der Website. Die Website ist einfach gut, die sieht vielleicht hübsch aus, aber die funktioniert nicht, weil sie irgendein Student gebaut hat oder eine Agentur, die eh viel zu teuer gewesen wäre. Darum hat sie nur das Sparpaket gemacht und so weiter und so fort. Und da mache ich gerne einen sauberen Relaunch mit allem, was dazugehört. Also auch gleich Texte, ich organisiere Fotografen, dieses Komplettpaket. Ich spreche da immer von einer schlüsselfertigen Website und dann sind halt die SEO Basics schon dran. Da muss man nicht mal 5 Schleifen drehen wegen irgendwelchen Überschriftenstrukturen, sondern ich mache es gleich richtig.
Okay. Da ist ja auch sehr viel Kontakt zu Marketing. Also ich sage jetzt mal zu BWL, zu Verkaufspsychologie, zu Vertrieb, weil du musst ja auch die Call to Actions richtig setzen, du darfst die Texte richtig setzen, du darfst die, wie du eben gesagt hast, schon das Technische, natürlich die HTML-Struktur und so weiter, die ganzen Anforderungen, die wir jetzt auch mit KI haben, dass man da auch nochmal strukturierte Daten und. Ihr wisst es draußen, die, die aus der Branche kommen, wissen, was wir meinen, und die, die nicht aus der Branche kommen, für die ist es eh uninteressant. Aber die Frage, hast du dich da auch weitergebildet über die Zeit oder wie kommt das? Woher weißt du, was ein Text ist? Oder gehst du da wirklich, bist du sozusagen über die SEO-Metriken dahin gekommen, herauszufinden, was ein guter Text ist? Du hast ganz am Anfang einen starken Satz gesagt, da würde ich glauben, dass das vielleicht die Antwort ist. Du hast gesagt, ich habe immer das gemacht, wo ich gemerkt habe, das bin ich und das funktioniert dann auch bei Google.
Genau. Ich habe einfach ganz viel ausprobiert und ich würde sagen, ich kann texten. Also ein Kunde von mir bezeichnet mich auch als Copywriterin. Ich wäre jetzt nie rausgegangen und hätte gesagt, ich bin Copywriterin, aber ich weiß, ich kann texten. Ich schreibe alles für meine Website selber, auch für die Kunden schreibe ich selber, weil ich weiß, ich kann es. Ich habe es gelernt bei meinem Blog. Vielleicht hat es auch mit dem vielen Lesen, das ich früher schon gemacht habe, zu tun, dass ich einfach weiß, wie sich ein Satz anfühlt oder wie sich ein Statement anfühlt. Ich bin sogar gerade eher auf dem Trip, etwas provokanter zu werden in meiner Kommunikation. Das kann ich ja schon spoilern. Ich möchte auf meiner neuen Website schreiben, ich bin nicht nett, aber ehrlich. weil mich viele immer als das kleine, nette Mädchen von nebenan sehen, die ihr Hobbyprojektchen hier macht. Natürlich bin ich höflich und alles, aber ich bin halt nicht das kleine, nette Mädchen, wo sagt, oh, da hast du aber eine schöne Website, das kriegen wir irgendwie hin. Sondern ich sag halt gleich ehrlich, hey, deine Website, die funktioniert technisch nicht. Punkt. Da gibt es nichts zu reden. Eins oder null.
Ich sage an der Stelle immer so als kleines Learning, vielleicht übernimmst du das auch oder gefällt dir das auch. Ich sage zu den Kunden immer, wenn ich an so einem Punkt bin und ich sehe, ich sage jetzt mal unter uns, es hört uns ja keiner, da ist richtig Scheiße gebaut worden vorher, ja. Dann sage ich immer, da die Agentur hat erfolgreich verhindert, dass ihr gefunden werdet, ja. Das ist so die freundlichste Formulierung, die dem Kunden aber trotzdem Schweiß auf die Stirn treibt, ja. Das ist genau das, was du, glaube ich, auch meinst, ne? Ja.
Genau. Und da bin ich einfach ehrlich, habe auch das Selbstbewusstsein dazu, weil ich weiß, dass ich es kann. Also ich habe das einfach schon jahrelang gemacht. Ich habe diesen technischen Background. Ich weiß, was ich tue und ich habe auch meine Rankings. Nichts Schlimmeres als eine SEO-Agentur, die keine eigenen Rankings hat.
Das stimmt. Da ist kein Proof da. Ich bin ja jetzt, ich hatte es schon erwähnt, diese Woche als Speaker beim OMT Summit und da rede ich über Kreativität. Und da erzähle ich den Leuten genau das, was du quasi gerade erklärt hast. Und das wollte ich nochmal kurz rausarbeiten, weil du hast gesagt, vielleicht kommt das gute Texten oder auch die Lust am Texten und das Finden der richtigen Worte auch, vielleicht kommt das auch vom vielen Lesen. Und da würde ich ein Ausrufezeichen hintermachen, weil die Basis für Kreativität, das werde ich auch in dem Vortrag erzählen, ist immer, dass du sammelst. Also du musst durch die Welt gehen, du darfst durch die Welt gehen und darfst Farben, Gerüche, Töne, Worte, Sätze, Formulierungen, Podcasts, alles das, Musik, was du hörst, sammeln, Musik, ja, es gibt unfassbar gute Texte auch in Musik, ja, und das alles nimmst du auf und machst dann mit dem technischen Background für Google einen Text raus, der sich gut liest und gut rankt. Und darum geht es ja, es geht ja nicht um entweder Maschine oder Mensch, sondern es geht um Mensch und Maschine. Das muss ja bei beiden funktionieren. Sonst hast du einen Text, der gut rankt, aber den keiner liest. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja.
Ja.
Ja,
ich meine, wenn du einen Textload vorliest, dann musst du immer eigentlich auch nicken und denken, ja, ja, ja. Ja, ich will.
Ja, ich will, okay. Lisa, in 5 Jahren ist einfach mal SEO wo? Und bist du wo? Was
dann? In 5 Jahren haben wir ein Büro mit Tischkicker. Das habe ich mir so visualisiert.
Okay.
Und ja, also ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig oder so. Ich möchte auch nicht ultra skalieren. Ich meine, Marco hat da auch erfolgreich Angst davor gemacht, zu groß zu werden. Okay. Nee, ich möchte eigentlich einfach zufrieden sein. Und in 5 Jahren möchte ich, dass, wenn so Wetter ist wie heute, dass ich einfach rausgehen kann und auch ein bisschen Fahrrad fahren kann oder sowas.
Mhm. Cool. Ja, meine Liebe, die Stunde ist schon wieder rum. Ging schnell, oder?
Ja, sehr schnell.
Wahnsinn, Wahnsinn. Obwohl wir im Staccato durch deine Jugend gedonnert sind, sind wir trotzdem, komme ich immer auf die Zeit. Also ich nehme mir auch gar nie vor, kürzer zu sein, weil ich finde, es gibt Dinge, die brauchen einfach ein bisschen Raum. Und das war bei dir ganz besonders so. Also ich finde es mega, mega toll, wie du dich entwickelt hast und wie du das auch so. Also ich sage mal, am Ende ist es einfach die komplette Natürlichkeit von dem Weg, ne? Also da ist nichts verstellt, da ist nichts irgendwie erzwungen. Also das ist wirklich toll. Und man darf natürlich dazu sagen, und das wollte ich ja vorhin auch kurz sagen, es gibt natürlich Regionen und Momente im Leben von Menschen, da geht das einfach nicht so, das muss man sagen. Und das war vorhin das Ding, was ich mit dem mit der Verteidigungsindustrie auch meinte. Es ist jetzt gerade so, dass ganz liebe Menschen auch aus unserer Bubble in Dubai sitzen und Angst um ihr Leben haben müssen. Und dann sind diese Dinge, die wir problematisieren, natürlich absolut zu vernachlässigen. Das muss man, darf man vielleicht in einem Nebensatz auch mal erwähnen. Ja, und zum anderen gibt es auch Menschen, und ich hatte auch viele Menschen in meinem Podcast, die einfach so krasse Brüche in ihrem Leben auch hatten, mit denen sie klarkommen mussten, die das nicht so straight durchziehen konnten, ja. Und aber im Gegenteil, man wünscht es ja jedem Menschen, dass es so wie bei dir ist, dass man, sagen wir mal, aus einer relativ geborgenen Hut raus starten kann ins eigene Selbstbewusstsein, dass man sich selbst erfinden kann, finden kann, ausprobieren kann und dass das dann alles auch noch so toll funktioniert und so ein toller Mensch dabei rauskommt, ja. Beste, also besser geht's einfach nicht, ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Heldenreise.
Danke. Natürlich gab's immer links und rechts irgendwas, aber vielleicht ist das dann auch irgendwie eine Stärke, dass ich das versuche zu ignorieren oder das nicht zu nah an mich ranlasse, wenn es geht. Da bin ich dann auch manchmal wirklich vielleicht egoistisch, weil ich sage, ich muss mir selber am wichtigsten sein. Sonst kann ich nicht für andere funktionieren.
Frage, eine Frage noch, die zurückgeht ganz auf den Anfang vom Podcast, die ich mit Absicht bis zum Schluss mir aufgehoben habe. Du hast gesagt, es war Bau, also helfen im Unternehmen sozusagen, oder Küche und Haushalt? Spontan, Küche und Haushalt, welchen Geruch verbindest du damit?
Ja, eigentlich so mit Schnitzel oder Fleischküchle oder so, wenn die so richtig anbraten.
Okay, also Vegetarier. So
die 5 Minuten, bevor alle zum Tisch kommen und es schon voll nach Essen riecht.
Ja, cool, okay, voll nach Essen. So, meine Liebe, jetzt sind wir tatsächlich fast durch. Du kennst wahrscheinlich meine 2 letzten Fragen. Die eine ist, du hast in deinem 1000-Seelen-Ort, aber vielleicht in der nächsten größeren Stadt, hast du eine Riesenkreuzung und du darfst auf die Kreuzung 4 Wochen lang ein Schild stellen und das leuchtet den ganzen Tag. Was steht auf dem Schild drauf?
Menschen kaufen von Menschen.
Okay. So, das haben wir geklärt. Und die letzte Frage tatsächlich. Hast du jemanden, kannst du mir jemanden empfehlen aus deiner Hood oder aus deinem Umfeld, von dem du sagst, interessante, spannende Vita, lad den mal in den Podcast ein oder die?
Hab ganz viele, aber einen ganz besonders. Und zwar wäre das mein Lieblings-LinkedIn-Rambo, Dr. Robert Peschke.
Was heißt LinkedIn-Rambo?
Lässt er mal seine Beiträge durch oder seine Kommentare. Er ist immer manchmal wieder so in der Rambo-Funktion, aber mit Absicht. Also er weiß genau, was er tut. Und ich finde es sehr spannend, wie er LinkedIn bedient und natürlich auch, wie er unternehmerisch tätig ist. Der hat über 80 Fahrradfilialen, aber nicht bei mir im Süden, sondern eher bei dir oben geht's dann los. Und er übernimmt auch viele Filialen und der war aber auch schon früher mal Manager bei Aldi und hat wirklich eine beeindruckende Vita.
Mega.
Und sehr viel zu erzählen. War auch mal Bahnradsprinter in der DDR.
Seid ihr vernetzt miteinander?
Ja.
Ja, dann stell doch gerne mal den Kontakt her, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Dann
sehr gerne, sehr mich. Gerne.
Das mache ich, das klingt tatsächlich nach einer spannenden Vita. Von Aldi
definitiv.
Zu Radsport und so weiter. Und dann auch noch der LinkedIn-Rambo. Das ist alleine das reicht schon, um ihn einzuladen. Lisa, gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ich habe noch stehen, was mein erstes technisches Gerät war. Es war nicht der Computer, sondern der Discman.
Ach, genau. Ich habe deswegen nicht gefragt, weil du es ja schon beantwortet hattest quasi.
Das war der Discman.
Der Sony Discman. Okay. Ja, wo dann die CD immer so gewackelt hat manchmal und so. Ne? Mhm. Ja. Ah, okay. Alles klar. Ja, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank für den tollen Brief an Weihnachten. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Gerne. Und für euch die Aufforderung da draußen, wer so lange dabei geblieben ist, gerne Briefe schreiben, da freue ich mich. Ansonsten lasst uns ein Abo da oder ein Feedback zur Folge oder sonst irgendwas, da freuen wir uns drüber. Lisa, sehen die Menschen dich irgendwo außer bei LinkedIn demnächst live?
Ja, dieses Jahr auf der Campix.
So, da sehen wir uns auch.
Da darf ich in die Mixed Zone.
Oh, cool. Also ich habe das Konzept noch gar nicht richtig verinnerlicht, aber ich habe in diesem Frühjahr so viele Termine. Deswegen konzentriere ich mich Ende Mai da drauf. Aber dann sehen wir uns, da freue ich mich wahnsinnig. Da werden wir uns auch mal zusammensetzen.
Ja, also das Thema wird dir taugen, weil ich bin da mit einem Influencer und wir reden auch so ein bisschen über Storytelling.
Ah, cool. Ja, aber das Problem für mich ist an der Stelle, deswegen das Aber, ich bin ja 2 Tage gefangen in meinem Moderationsraum.
Stimmt.
Das geht mir jedes Mal bei der Campix so. Ich höre dann immer, was alles Tolles links und rechts passiert, aber ich kann leider nicht hinkommen.
Aber wir trinken auf jeden Fall einen Kaffee zusammen.
Auf jeden
Fall. Oder vielleicht
Fall.
Abends auch ein Bierchen.
Auf egal was. Ich freue mich schon drauf. Lisa, herzlichen Dank. Ja. Schöne Grüße ins Schwarmland und ja, bis bald.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Ciao.